Hallo, mein Name ist Klaus Burmeister. Ich bin verantwortlicher Winzer für die beiden Weingüter Heidlinger und Burg Ravensburg im Kraichgau Baden und habe dann eine super spannende Aufgabe, nicht nur, dass wir biologisch und biodynamisch arbeiten, sondern dass wir auch auf extrem unterschiedlichen Böden arbeiten, obwohl wir nur 15 Kilometer auseinander sind, beides Kalk. Aber dadurch hat Burg Ravensburg eine Spezialität für Riesling und Blaufränkisch und Heidlinger für die Burgunderrebsorten, ganz typisch. Beide Weingüter sind auch eingebettet hier im Kraichgau in die Heidlinger Genusswelt mit zwei Hotels, Golfplatz, schönen Restaurants. Also auch wirklich ein tolles Ausflugsziel bei uns. Und ich freue mich total, dass ich den Podcast anmoderieren kann. Habe Silvio das erste Mal bei den Rheingau Genusstagen kennengelernt und habe dann auch mit ihm das erste Mal, wo ich in Dresden war, ein Glas Wein zusammen getrunken. Und so kam auch die Idee zustande, dass ich anmoderieren darf. Also vielen, vielen Dank und wünsche einen tollen Podcast. Danke, tschüss.
Vielen Dank für diese tolle Einleitung und ich freue mich. Also ich freue mich und ich freue mich aber auch, dich wieder zu
hören. Das habe ich jetzt aber nicht abgekauft.
Hallo.
Also da war so ein Hänger drinnen. Ne? Also hast du dich jetzt wirklich gefreut?
Ich habe mich wirklich gefreut. Also das, ich finde das jedes Mal ergreifend und irgendwann gehen einem die Worte aus. Man kann nicht immer dasselbe sagen, aber ich freue mich.
Ja.
Und wie gesagt, ich freue mich auch, dich zu hören, obwohl du mir hier gleich wieder einen reinwirkst und irgendwie reinkrätscht.
Jetzt versuchst du wieder Zuschriften, meinst du? Oder Meldungen? So mich, der Fischer ist immer so frech. Was macht der?
Mittlerweile bin ich für jede Zuschrift dankbar. Also, Gott, so schlimm nicht. Aber vielleicht am Anfang gleich. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Folgen, danke fürs Teilen, danke fürs Abos verschenken, danke fürs Kommentieren, danke fürs Hören.
Also der an unserer Seite sein.
Fürs jetzt nicht direkt abschalten, auch wenn ich am Anfang gleich so hart angegangen werde und sind mich dann schon mitten. Das habe ich jetzt ein Jahr mit dir ausgehalten, Lars.
Ja, jetzt Folge 38, ne? Sind wir jetzt hier?
Das ist Folge 38, jawohl.
Das ist ja schon mal was.
Ist erstaunlich und ich erinnere mich noch wie heute an die erste Folge, als ich extra nach Hamburg gefahren bin und wir die erste Folge damals aufgezeichnet haben. Es ging darum, dass wir ein Weingut kaufen wollten, einen Gedanken, den wir dann letztlich dahin geworfen haben. Und trotzdem finde ich es nach wie vor interessant, in der Weinbranche zu arbeiten. Also es ist für mich so einer der schönsten Jobs, auch wenn ich eigentlich nur Betrachter oder Außenstehender bin, die ich mir vorstellen kann. Und
naja.
Ich kann da eigentlich für werben, wie du so schön sagst, die Weinbranche als solches nicht aus den Augen zu führen lassen.
Also ich bin sehr, sehr froh, wenn ich bei dir im Laden an der Theke sitze und zwar auf der Seite des Gastes und oder in einem Restaurant und mich von all diesen Dingen umwirbeln und verzaubern lassen kann. Nun, wie du ja weißt, meine Familie, das Weingut Höfler im Fränkischen, man sieht schon, wie viel Arbeit da ist und ich bewundere den Winzer im Allgemeinen sehr und auch im Speziellen und Besonderen, dass da keiner so den Sinn fürs Schöne verliert, weil es eben einfach doch wahnsinnig viel echte harte Arbeit ist. Ja? Und der Moment im Weinberg zu stehen, mit dem Gläschen in der Hand, den Blick schweifen zu lassen und sind das natürlich immer tolle Kulturlandschaften und so weiter. Das ist ganz wunderbar, aber so dieses tägliche, jemand muss irgendwie auch im Hofladen stehen, jede dämliche Frage beantworten und irgendwie den Wein an Mann bringen, muss sich mit Händlern und Margen auseinandersetzen oder schlicht umgraben und Zäune setzen. Das ist möglicherweise abwechslungsreich, aber hat mit dieser völlig vergeistigten Idee ach, wie schön, ich schwenke mein Glas, ja, relativ wenig zu tun.
Grundsätzlich finde ich persönlich aber viel Arbeit nicht schlecht und daher wüsste ich genügend Berufe, die weniger attraktiv sind. Also für mich ist immer so ein Indikator, dass du eigentlich als Winzer oder als Berufstätiger in der Weinbranche im Allgemeinen nicht viel verdienst. Und das ist für mich so ein Indikator, dass es dann Spaß machen muss, damit es Leute machen.
Und dann also ab in die Medien, würde ich sagen. Da gibt es Geld zuhauf.
Ja, das macht ja meistens auch keinen Spaß dann irgendwann. So, also kurzfristig schon, aber dann langfristig eigentlich in dem Sinne nicht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Berufe, die Spaß machen, wo man irgendwie Freude am Beruf hat, dass man da relativ wenig verdient und bei Berufen, die dann schon so wenig schmerzbehaftet sind oder
das
wo man sich dann,
also
wo man mehr oder weniger die Woche verbringt, damit man am Wochenende leben kann? Dass also die recht gut bezahlt werden.
Nein, also nee. Also ich glaube, dass also ist mir so nicht. Also erstens mal kommt es ja auf dich an, mit was du Spaß hast. Und ich finde, dass Berufe, die bei denen man Geld verdient, sehr wohl Spaß machen können. Ich kann jetzt von mir sagen, dass ist alles in Ordnung rein finanziell und es macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe die und kann halt sagen, dass ich der Großteil meiner Arbeit besteht aus ewiger Klassenfahrt, ja, weil ich mit meinen Freunden, also Kameraleute, Cutter, wer auch immer, der mit dabei ist, wir in der Beleuchter, Toningenieur, was auch immer, durch die Weltgeschichte reisen dürfen und das immer so eine lustige Reisegruppe ist, ja, und wir erleben Abenteuer, sehen die Welt, dürfen mit tollen Menschen sprechen, also mir macht das Spaß und ich komme finanziell irgendwie auch zu Rande. Also weiß nicht, kann jetzt.
Also alle die Medienbranche ist dein Appell jetzt an die Hörerschaft.
Ja, irgendwas mit Medien. Nee, auf keinen Fall. Also da sind also für tolle Leute ist immer Platz überall. Aber so gerade in meiner Welt tummeln sich doch auch sehr viele Spezialisten, ja, aber nun finde ich, dass ja eigentlich der Gastronom und Medienschaffender doch eigentlich, das sind alles so Vagabunden und Gaukler, ne? Also die sind, das ist so ein Völkchen.
Wieso haust du da jetzt die Gastronomen bei den Medienschaffenden mit rein?
Also naja, weil das ja auch sind auch
irgendwie
so Lebensartisten, ja, also so Köche, so Gastro-Urgesteine, weil die ja ähnlich wie ich wahnsinnig viel von der Welt sehen. Also möglicherweise kommt die Welt meistens zu ihnen, sie verlassen ihre eigenen vier Wände nicht so oft, aber da kommt ja die Welt an mit all ihrem Schmerz. Ich habe mal es war in Leipzig so eine Art, weiß ich nicht, so ein Austauschding. Also Menschen aus dem öffentlichen Leben übernehmen für einen Abend einen Tresen in der Schenke und das, was da an Geld eingenommen wird, das wurde gespendet.
Echt?
Ja. Das gab's mal, das gibt's glaube ich nicht mehr, aber wie auch immer, das war eine tolle Sache, da habe ich irgendwie mitgemacht und habe dann zum ersten Mal, ich habe natürlich auch viele Freunde in der Gastronomie gehabt, die mich, also auch Barkeeper, die mich immer gewarnt haben, aha, vor dieser schwierigen Zeit des Dezember, ja, wenn die Menschen bedrückt und trübe das Weihnachtsfest vor Augen konstatieren, dass ihr Leben doch dahin sei und die Familie sie nicht möge und so weiter und die sitzen dann eben Abend für Abend im Dezember und lassen sich da volllaufen. Gab es auch lustigerweise so ein Familienrichter, also ich muss ja den Namen nicht nennen, aber das war wirklich beeindruckend. Ein Familienrichter, dessen eigene familiäre Existenz völlig gescheitert war, irgendwie mit jedem zerstritten, den er da irgendwie hatte, und der saß jeden Abend da und hat sich da wirklich aber richtig einen reingeschüsselt und ist dann aber morgens in so Verhandlungen gegangen. Und wenn so jemand vor dir steht, selbst völlig gescheitert und total versoffen, und der entscheidet dann über deine familiäre Zukunft, auch hart, ne? Wie auch immer. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass das am Tresen stehen und so den ganzen Abend Menschen zuhören, das kann teilweise eine Bereicherung sein, weil natürlich jeder irgendwie eine tolle Geschichte hat, mehr oder minder toll. Aber so dieses, was ich gemerkt habe, ist, ich sitze jetzt hier, hab was da drin gekauft und du hörst mir jetzt aber auch mal zu. Das fand ich sehr unangenehm, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich, weil du nicht reden kannst.
Weil ich nicht reden kann, nee, vor allem, weil ich nicht zuhören kann. Vor allem, wenn Leute anfangen, besoffen Schwachsinn zu reden. Da kommt so eine gewisse Ungeduld in mir hoch und dann möchte man einfach sagen, oder wenn die dann so melancholisch werden, man möchte ihnen einfach so über den Tresen einfach eine scheuern und sagen, so, Junge, reiß dich mal zusammen. Ja, aber das macht man natürlich nicht.
Du bist dann lieber der, auf der anderen Seite des Tresens sitzt und dir Redezeit kaufst mit deinem Glas Wein, was dir... Nein, Quatsch. Also ich kann dir eigentlich nur widersprechen. Es ist einer der schönsten Berufe, auf der Seite des Tresens zu stehen, auch andere Menschen zuzuhören, andere Menschen zu begleiten, das eigene, den eigenen Alltag dadurch auch bereichert zu wissen und auch mit dem Eigengesagten
andere das, Menschen zu sprechen. Ich finde das toll, also, dass du A, die Fahne hochhältst und B, dass du wirklich so bist, wie du bist und du bist Hörer. Glauben Sie mir, das stimmt. Der Silvio Nietzsche, da muss ich ihn mal loben.
Ah ja, sonst selten.
Ein Lob von dir. Ist einer der großartigsten Gastgeber, die es in dieser Gastrowelt überhaupt gibt, mit einem unvergleichlichen Langmut. Also der erträgt wirklich viel, wenn sie Käse erzählen über Wein. Wenn sie Käse erzählen, weil du bist ja auch so ein Käseexperte, ne? Das ist natürlich jetzt ein ganz schön pfiffiges Wortspiel gewesen. Und du bist echt unermüdlich im Erklären und versuchen, den Menschen diese Dinge nahezubringen. Bist du nicht irgendwann mal der ganzen Sache
ganz
Mühe
viel
und Leid, irgendwie bei jedem vom Urschleim anzufangen? Gucken Sie mal, das ist ja rot.
Nein, leider oder zum Glück nicht. Deswegen sein. Machen wir letztlich ja auch, machen wir auch einen Podcast, dann kann ich noch mehr davon berichten. Wofür ich aber durchaus, wie du immer so schön sagst, werben möchte, ist
kommt
in, der Berufswahl. Nein, gar nicht in die Gastro, sondern die Weinbranche nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt so viele, viele Jobs in der Weinbranche und ich kenne keinen, der unglücklich dabei ist. Also ich kenne kaum Leute, die aus der Weinbranche herausgewechselt haben, sondern ganz viele, die hereingewechselt haben. Also eben auch in der zweiten, in der dritten Karriere dann sich ganz bewusst für ein Weingut entschieden haben. Da vielleicht auch gar nicht, was wir damals vorhatten, mit einem leichten Grinsen ein Weingut selber zu kaufen, sondern die Gartenarbeit zu verrichten. Oder es gibt ja so viele Jobs innerhalb eines Weingutes. Ich meine, du hast es ja familiär durchaus miterleben dürfen. Das ist sowohl die gute Frau, der gute Mann im Büro, der gewisse Arbeiten verrichten darf. Das ist der Verkäufer im
ganz kurz, Gutsladen. Kurz mal einhaken. Ich kenne keinen einzigen Winzer. Und wir haben ja auch die Ehre gehabt, für den Mitteldeutschen Rundfunk sehr viele Winzer bei dir in der Region, im schönen Sachsen, Sachsen-Anhalt und sogar in Thüringen zu besuchen. Ich habe keinen einzigen getroffen, der sagt, oh ey, geil, also das im Büro, das macht mir so richtig Spaß. Sondern sie sind alle ausnahmslos, also die Winzer jetzt mal zumindest, sind Leute, die wollen draußen stehen. Mit so einer.
Ich würde es, das meine ich damit aber auch gar nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden nimmst, der im Büro ist und der im Büro in einem Weingut ist und der im Büro im Finanzbereich ist. Ich wüsste jetzt so in dieser Parallele nicht, wer glücklicher erscheint von beiden. Also der im Weingut, der mit schönen Dingen, die haben ja auch Stress, die haben ja Abgabetermine, die haben ja Steuerkram zu machen, die haben ja Preise zu kalkulieren, Preislisten zu schreiben und so weiter. Die erscheinen mir aber glücklicher als jemand, der ans Telefon geht, wenn ich in der Finanzbehörde anrufe.
Da gebe ich dir recht.
Also daher spricht das ja so ein bisschen für das.
Das hängt aber vielleicht auch mit der Kundschaft zusammen.
Wenn ich in einem Gutsladen, ja, das natürlich hängt das mit der Kundschaft zusammen. Also es ist ja eigentlich das Positive.
Also einen Anruf vom Winzer bekommst du ja gern. Also wenn der Winzer dich anruft, ist das ja eine gute Sache. Mensch, ich habe ja was für Sie und so weiter. Na, wenn dich der Finanzbeamte anruft aus seinem Büro, dann bist du ja anders drauf. Da sagst du, Mensch, das ist aber schön, dass Sie anrufen.
Das ist ja letztlich das Phänomen eben auch in meiner Branche, dass Leute zu mir kommen, glücklich sind. Und gegebenenfalls noch glücklicher werden. Und wenn Leute zum Anwalt, zum Arzt kommen, sind sie grundsätzlich nicht so glücklich. Und das Endresultat kriegt man seltenst mit, also dass sie da dann wirklich irgendwann glücklich sind, also wenn alles gut läuft. Und so ist es wahrscheinlich auch beim Winzer. Also man hat mit schönen Dingen zu tun. Auch wenn du, also neben dem, dass du jemanden im Büro hast in der Weinbranche, dass du den Winzer selber hast, also den Weingutsbesitzer, hast du ja auch ganz viele Leute in den Weingärten, was übrigens totale Mangelware ist. Also krieg so viele Anfragen von Weinproduzenten, die fragen, oh, hast du nicht jemanden, der, keine Ahnung, der Traktor fahren kann, der irgendwie Reben schneiden möchte, der bei der Ernte helfen möchte? Oder also gerade dieser Außenbereich ist absolute Mangelware. Da Personal zu finden und eben auch qualifiziertes Personal zu finden, ist unglaublich schwer. Aber eben ein Job, du bist das ganze Jahr draußen, du hast das ganze Jahr mit der Natur zu tun, du erlebst richtig, wie Sachen wachsen, wie Sachen gedeihen, wie etwas entsteht, was du mit deinen eigenen Händen erschaffen kannst. Die körperliche Arbeit ist natürlich nicht leicht, das ohne Frage, da ist es leichter, mit einer Kamera durch die Weltgeschichte zu fahren. Nein, das war ein Scherz, das war ein kleiner Seitenhieb. Aber die Erfüllung dabei ist großartig. Also daher kann ich mir es durchaus vorstellen, in einem Weingarten zu arbeiten. Du auch, oder?
Ja, das ist wahnsinnig schön. Ich bin jedes Mal wieder unglaublich gerne im Weinberg und genieße das, weil das ja meistens, es ist systemgemäß ja dem Süden zugewandte Weinhänge. Das Wetter ist meist schön, gerade wohne ich ja in Hamburg. Und es gibt ja nun sehr wahnsinnig viele Gründe, nach Hamburg zu ziehen. Wetter ist keins davon, denn hier regnet es eigentlich immer. Und deshalb genieße ich das sehr, wenn ich also mal im Weinberg irgendwo im Süden der Republik stehen darf. Und ich kann mir das super vorstellen. Also ich bin tatsächlich... wir werden auch dieses Jahr, werde ich mit meiner Familie, mit den Kindern, wir werden die Herbstferien im Weinberg verbringen. Helfen und das auch ein bisschen genießen. Die Kinder mögen das und finden das ganz toll, sind eh so Nature-Fans. Ich kann mir das total gut vorstellen, dieses Beruhigende, aber da habe ich noch ein bisschen Zeit für. Also vielleicht mache ich das so im Rentnerausklang, widme ich mich nochmal der begleitenden Trinkerkarriere. Aber ich bin ganz froh, wenn ich neue Dinge sehen darf. Ja? Also ich gucke mir lieber Weingüter rund um die Welt an, als dass ich jetzt in meinem eigenen stehe. Ich bin hab so...
Vielleicht kriegst du aber auch mal eine Phase, wo du sagst, okay, ich habe genügend
Arsch
gesehen.
Ich muss los.
Das ist, vielleicht kriegst du ja auch eine Phase, wo du sagst, ich habe genügend gesehen. Also ich brauche die Ruhe oder brauche dieses...
Die Welt ist zum Angucken da. Und die ist wirklich groß. Und selbst wenn ich jetzt schon alles gesehen hätte, ich muss ja meinen Kindern alles zeigen. Ne? Also da habe ich noch wirklich viel vor.
Wobei du natürlich dort auch wieder im Weingut oder tolle Möglichkeiten hast, einfach hinaus in die Welt zu treten, weil du natürlich deine Weine präsentieren musst. Also sowohl als Salesman innerhalb eines Weinguts hast du natürlich auch Verkäufer, die nach draußen gehen möchten, müssen, einfach auch Dinge zeigen möchten, müssen, Weine verkosten möchten, müssen, können, dürfen, die Weine von anderen verkosten möchten. Dann als junger, aufstrebender Winzer musst du natürlich auch gerne einmal irgendwo auf dem Globus arbeiten, dass du eine gewisse Zeit in Australien verbringst, dass jetzt für den eben schon so gescholtenen Mitarbeiter des Finanzamts nicht unbedingt so nötig, dass er in Neuseeland unbedingt die Finanzbehörde kennenlernen muss. Glaube ich, weiß ich nicht.
Also Reisen bildet in jedem Fall, und wenn alle unsere Finanzbeamten so dieses Lazy-Daisy Lebensfeeling der Neuseeländer drauf hätten, das wäre natürlich aber auch eine charmante Sache. Also nichts gegen die Finanzbeamten, die machen auch ihren Job, und am Ende
natürlich.
Ist das darf man immer nicht vergessen. Jeder grämt sich natürlich, dass, also wie ein Freund von mir schon immer gesagt hat, ne, schlimmer als verlieren ist teilen. Ja, also wenn Geld weg ist, ist es weg, aber wenn man das Geld, was man hat, teilen muss, in dem Fall mit dem Finanzamt, das grämt die Menschen sehr. Auf der anderen Seite ist es das, was unser Land zu lebenswert macht. Ja, das muss man irgendwie nochmal einflechten, dass es uns hier so gut geht, dass es all diese Dinge um uns herum gibt, den sozialen Schirm, wie wir das nennen, oder das soziale Netz, die Schulen, weiß der Kuckuck was, all das, was unser Leben wahnsinnig bequem hier macht. Und das, ich habe nun wirklich sehr viele Länder gesehen, da ist das wirklich, also da hat man als Mensch ganz andere Sorgen. Ja. Das haben wir dem Finanzsystem zu verdanken. So sehr das in den einen oder anderen mal zwickt und grämt. Aber eigentlich ist das schon, uns geht's gut, und damit zahlen wir unseren Teil an der Gesellschaft.
Kann ich nur untermalen und bekräftigen. Da, ja, wie kriegen wir die Kurve jetzt zum meinen Ansinn für die Weinbranche auf zu die, sprechen?
Vielleicht, also vielleicht sollte man der Fan der also Struktur. Vielleicht sollte man einfach nochmal aufzählen, genau, welche Jobs gibt's. Also ich kann Winzer werden, das liegt auf der Hand.
Also Hast du einen Rechner vor dir? Also bist du gerade?
Ich bin online. Was kann ich für dich herausfinden, Silvio? Vielleicht weiß ich es auch.
Gib mal bitte weinjobs.de ein. Also weinjobs.de. Das fand ich so erstaunlich. Also ich bin durch Zufall mehr oder weniger darauf gestoßen. Und du hast ja wirklich so viele Möglichkeiten in und um den Weinbereich oder den Wein als solches.
Es also fängt an,
eben doch noch mal zusammen. Sachbearbeiter im Weinverkauf.
Ja, genau, Zeile 5. Aber also man kann Sommelier werden und Winzer, das liegt auf der Hand. Ja, dann Winzer sind, ja, der Winzer, und dann gibt's all die Facetten des Winzers, also von dem, der draußen steht, dem Kellermeister, dem
also du kannst im Außenbereich tätig sein. Du kannst einfach als Traktorist oder als Gärtner sozusagen tätig sein.
Du kannst aber auch als Sachbearbeiter rein ins Büro und all die Dinge machen. Du kannst Weinhändler werden und da all die die Facetten eines Wirtschaftsbetriebes oder eines Handelsbetriebes besetzen. Dann kann man Weinkritiker werden, da lässt sich ja auch irgendwie ein Grundmaß an Geld mit erwirtschaften. Und dann ist die ganze große Bandbreite der Gastronomie steht einem offen, ja, von Sommelier,
durchaus Vinothek, Journalist. Kellner. Du kannst Weinjournalist werden und kannst über Wein berichten, über Wein, was übrigens viel zu wenig getan wird, über Weinbaugebiete, über
das ist
über
leider Wein tatsächlich eine Tragödie.
Als solches, über Winzer, das ist in der Tat eine Tragödie, aber weltweit, eine weltweite Tragödie. Also ich finde es eben auch schade, dass es mittlerweile relativ viele auch interessante Formate über Köche gibt. Aber eben keine Formate über Winzer. Das ist ein solches gesellschaftsprägendes Kulturgut, aber es existiert nicht. Es traut sich keiner ran aus deiner Branche, aus eurer Branche.
Also im deutschen Fernsehen ist das total verfahren, also vor allem im Öffentlich-Rechtlichen. Es ist übel. Ja. Alle sagen, ja, das ist doch langweilig. Das haben sie bei den Kochformaten auch gesagt. Ich weiß noch, wo ich die ganzen Kochformate vorgeschlagen habe. Das Kochen ist so, jetzt macht keinen Spaß mehr. Dann lief auf Netflix Chefs Table los. Alle haben es geguckt. Ich gesagt, ey, guck doch mal, die machen das da. Kochen ist vorbei. Das ist vielleicht die ewige Kochshow mit dem unvermeidlichen Johann Lafer und dem Tim Melzer und sowas. Dass man sagt, okay, ich will im Fernsehen kein Rezept mehr gekocht haben. Dass da Menschen müde werden, kann sein, ja, ist aber nicht so. Auch das läuft alles wie geschnitten Brot. Auch da muss man wirklich sagen, Kitchen Impossible, sensationelles Format, funktioniert. Ist so ein bisschen zu den Tim Melzer Festspielen geworden. Aber auch das hat ja irgendwie seine Berechtigung. Menschen, solange die Menschen das gucken und damit zufrieden sind, finde man muss bei solchen, wenn man immer aufpassen, dass das nicht allzu selbstgefällig wird, aber das kann ja jeder machen, wie er will. Aber solange es um die Persönlichkeiten geht, die dahinter stehen, ist es doch total interessant und spannend. Ja, und am Ende geht es ja gar nicht so sehr ums Kochen, sondern es um die Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Und bei den Weinjournalisten, also da muss man auch ein bisschen trennen, ne? Also zwischen einem unterhaltsamen Weinformat, das aber leider von den Fernsehschaffenden immer so aufgefasst wird, ja, jener muss da irgendwie schwenken mit dem Weinglas im Weinberg stehen. Und das ist es irgendwie nicht immer. Aber es gibt so viele Winzer, die verrückte Typen sind, über die man tolle Geschichten erzählen könnte. Auch über die haben ja auch Wahnsinnsgeschichten teilweise zu erzählen. Finde ich total spannend und total gut. Aber die Wahrnehmung der, gerade in den öffentlich-rechtlichen Läden, also hier über, also wer ist denn, wer sitzt denn im Gebiet? Also der Bayerische Rundfunk hat Weingebiete, der SWR, der SR, der WDR, der MDR.
Es ist aber eine so kleine Sparte, wenn du
trotzdem aber die bedenkst, machen natürlich, also wenn
wie
du
viel, also wie groß
wenn ich das
der
noch zu Ende sagen darf,
eines
ja die wenn der Wein dann mal fern von Porträts, ja, sondern in diese normale Berichterstattung, die ist, es ist natürlich nicht zu ertragen. Hast du irgendwie drei Bilder von paar Weintrauben und paar Weinbeeren und dann hier und Ernte gut gelaufen, danke, tschüss. Das interessiert tatsächlich keinen Menschen. Ja, das irgendwie ist wie die Kartoffelernte. Aber du brauchst halt und der Weinjournalist, der dann da irgendwie sitzt und sich irgendwie ein einhilft und da kenne ich auch so ein paar Experten, die mit der wirklich verdammt roten Nase durchs Leben ziehen, wo mir der journalistische Auftrag in dem Umfang, den den habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich glaube, der Weinjournalist, das ist so eine Sache. Also ich weiß nicht, ob ich das als Berufsfeld aufführen würde. Aber
durchaus, und das finde ich sehr interessant, weil du musst eine gewisse Brancheintegration haben. Also du brauchst ja ein gewisses Grundwissen, ein gewisses Fachwissen, was eben auch bei all diesen Berufen, die dort aufgezählt werden, also egal was, ob es im Innenbetrieb, im Außenbetrieb ist, ob es im Verkauf ist. Ich glaube, Bildung ist dabei eine der wichtigsten Dinge und hilft auch, wenn jemand sagt, okay, ich möchte nicht unbedingt mehr, was auch immer, Straßenputzer sein, sondern möchte etwas Schönes erleben in meinem Berufsleben und möchte ganz gerne in die Weinbranche zum Beispiel wechseln. Man sollte sich vorbilden. Das ist nicht unbedingt so dieser riesen auch Zeitaufwand. Es ist vielleicht auch nicht der riesen Kostenaufwand. Aber es hilft danach, wie du so schön sagst, wirtschaften.
Total. Und wenn ich jetzt noch einmal die Bandbreite, wenn man jetzt mal, ich habe gerade deine weinjobs.de mal runtergescrollt. Und wenn man das durchaus namhafte Weingut Bassemann Jordan mal als Beispiel nimmt, die bieten hier, wissen das, 5 Jobs an. Das ist von der Vinotheksleitung über einen Eventmanager, den Außenbetriebler, einen Salesmanager und einen Traktorfahrer. Also es nimmt die
Bandbreite. Oder du gehst zum Weingut Steininger und wirst Füllmeister, Traktorfahrer, Logistik- und Auslieferungsverantwortlicher.
Oder hier, also du hast typisch für Österreich, wenn ich noch ein Beispiel, Weingut Christ. Da wird also der Weingartenmitarbeiter, die Vinothek, die Küchenhilfe, der Alleinkoch, der Kellner und was noch? Nee, das war's schon. Also die natürlich auch Gastronomie da hinten dran haben, was natürlich auch viele sind. Auch das gibt's.
Oder eben ganz direkt nach den Sternen greifen bei die Weinrate, bei Wein und Rat, operativer Nachfolger für ein eingeführtes modernes Bio-Weingut. Ach nee, das ist ein Jobhunter, der oder Headhunter, der für ein eingeführtes Bio-Weingut, also aber da einen operativen Nachfolger sucht.
Und hier steht
also fröhlich, egal auf welcher
gute Weine, Azubi-Winzer wird gesucht, siehste? Mhm. Sogar an der Basis fehlt's. Vorn und hinten.
Also es wird in der Tat, also es ist extremst überraschend, welche Weingüter dort suchen, wo du denkst, hey, du müsstest eigentlich cool aufgestellt sein. Und welche Möglichkeiten du da hast. Also du hast in jeglicher Form, auf jeglicher Ebene eine Möglichkeit, ins Weinbusiness einzusteigen. Das ist eigentlich schade, dass du deinen Job so magst.
Ich weiß nicht, ob ich eine Hilfe habe. Ich müsste mal vielleicht meinen Cousin fragen, ob er wirklich der Meinung wäre, dass ich eine Bereicherung im Weinberg wäre. oder ob ich dann doch nur im Außenbereich sitze mit dem Weinglas. Und dann, ich bin der Typ, der dann immer weinschwenkend im Weinberg steht und so für
die Galionsfigur,
Fotos und Berichterstattung als Model herhalte und über die Jahre dann immer ein bisschen dickbäuchiger werde und ein bisschen rotnasiger und aber da für solche Bilder gerne zur Verfügung stehe.
Na, also in anderen Ländern gang und gäbe, in Südafrika, in Amerika ist es eigentlich nicht selten, dass du in deinem zweiten und dritten Karriereweg ins Weinbusiness wechselst. Das höre ich von vielen, vielen Seiten.
Ja, also ich
in kann Deutschland eher selten. Also du hast hier immer noch die Mentalität, dass du halt irgendwas...
Der romantische Faktor, sein eigenes Weingut zu haben, das hatten wir, wie du vorhin schon erwähnt hast, natürlich haben wir schon mal diskutiert, dieser Gedanke ist wahnsinnig schön. Ja, so dieses romantische, ich habe meinen eigenen Weinberg und ach, das ist toll und meinen eigenen Wein und ich kann meine Freunde, Gäste alle bewirten und so. Das ist, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig romantisch. Für mich wahnsinnig viel Arbeit. Du wirbst jetzt für Leute, kommt in die Weinbranche. Und jetzt gib mir mal einen Satz, weil. Kommt in die Weinbranche, weil?
Weil ich mit schönen Dingen zu tun habe. Egal auf welcher Ebene. Ich habe mit tollen Menschen zu tun. Ich habe mit schönen Dingen zu tun. Ich bereichere anderer Menschen Leben. Das macht man in anderen Branchen auch. Aber dort macht man es mit einer Selbstverständlichkeit, die großartig ist. Ich bin allgegenwärtig im Leben anderer Menschen. Und für mich gibt es eigentlich wenig Negatives in dieser gesamten Branche. Also wir reden von Qualitätswein, wir reden nicht von Massenproduzenten, wo du nur LKW-Fahrer bist oder Traktorfahrer bist und die ganze Zeit durch irgendwelche Rebstöcke fahren musst und oder die wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie Menschen sehen, sondern wir reden vom Qualitätsweinbau, der durchaus körperlich anstrengend ist, aber sehr, sehr bereichernd. Ich kenne wenige Jobs, die so bereichernd sind wie die Weinbranche. Daher eine ganz, ganz große Fürsprache, sich für Wein zu interessieren, für Weinproduktion zu interessieren, sich dort zu bilden, sich dort reinzudenken, sich da zu engagieren oder eben das entsprechend, ja, zu publizieren, dafür zu werben, andere dafür zu begeistern. Es ist eine tolle Branche. Und ich kenne sehr viele glückliche Menschen dort.
Dann los geht's. Also Bewerbung bitte an Silvio Nietzsche, Weinkulturbar in Dresden.
Nee, keineswegs. Also vermittelt und organisiert. Und das würde mich überfordern.
Meinst du?
Komm, lass uns noch was
Sinnvolles sagen.
Kategorisches. Also, ich glaube, Sinnvolles haben wir viel gesagt. Also ich finde das war ein bisschen holpernd, ein bisschen stockend, weil es nicht wirklich vorbereitet war. Also wie selten die Folgen vorbereitet sind, aber ich glaube, dass das Herzblut für diese Branche kam rüber, sowohl bei mir als auch bei dir. Also sowohl für dich als Skeptiker als auch für mich als branchennah, oder?
Ja. Ja.
Was würdest du in deinen Koffer packen? Komm, Lars.
in meinen Koffer. Ich habe neulich einen Wein getrunken, Emil Bauer, Pfalz. Mhm. Das ist einer der wenigen Weine, der mir aufgefallen ist, die ein abgefahrenes, geiles Label haben. Und tatsächlich trotzdem schmecken. Deshalb würde ich den mitnehmen. Ich glaube, das war, oh Gott, ich glaube, das war ein Sauvignon Blanc. Kann mich aber nur noch an das Label erinnern.
Ist aber auch schade, wenn Wein dann.
Das ist ein Thema in einer der nächsten Ausgaben, unbedingt Marketing. Ich finde aber, dass das dafür möchte ich werben, dass es wirklich gelungen ist, einen anständigen Wein mit einem anständigen Label und einer coolen Message zu verpacken. Und ich habe an dem Abend mehrere von denen getrunken. Einmal das Scheu, aber geil, das fand ich auch als Label cool. Das war die Scheurebe. Und ich glaube, das war der Sauvignon Blanc. Also wenn du ein Rassist bist oder einfach ein Arschloch, dann trink meinen Wein nicht. Ja. Den fand ich auch herzallerliebst.
Mutig, aber gelungen. Ja.
Mutig, aber gelungen. Also das ist natürlich immer so eine Sache, gerade in dem, ohne das Marketing-Thema jetzt vertiefen zu wollen, aber du willst natürlich Aufmerksamkeit und ein bisschen Attention haben und auf dich, ja, willst gesehen und wahrgenommen werden, weil das durchaus dazu führt, dass der Wein gegebenenfalls auch Menschen erreicht, die jetzt nicht nur über den reinen Geschmack zu dir finden, sondern eben auch einfach ins Weinregal gucken und sagen, ach Mensch, cool, guck mal da, puff, und packen die Flasche ein. Ja, aber oftmals.
Und wenn man damit eine Überzeugung noch transportieren kann, ist ja eigentlich mehr als hilfreich, ja.
So, aber jetzt du. Was nimmst du uns mit?
Ich würde einen mit einem zu der Zeit relativ modernen Label, um beim Label zu bleiben, nehmen, der mit diesem Wein eine zweite Ebene in seinem Weingut beschritten hat. Also das ursprüngliche Weingut ist ebenfalls in der Pfalz, das ist Köhler Ruprecht. Der Besitzer war Bernd Philippi. Ein der kompletten Renovatoren der deutschen Weinkultur oder Weinlandschaften, der hat ein mehr oder weniger ein zweites Label, wo er versucht hat, losgelöst von seinen Spätburgundern, seinen Riesling, die er im Weingut Köhler Ruprecht produziert hat, mit seinem Karlstadter Saumagen, einer der Kultweine in Deutschland schlechthin, versucht moderne Rebsorten anzubauen und hat dort unter anderem Chardonnay angebaut, Cabernet Sauvignon, und ich würde einen 1999er Cabernet Sauvignon vom aus der Philippi-Serie, die damals eben auch ein sehr modernes Etikett hatten, den ich vor einem Jahr mal wieder probieren durfte und überrascht war, den ich damals 2003, 2004 im Schloss Hotel Lehrbach sehr intensiv und aktiv verkaufen durfte. Und das war damals eine Zeit, da war der deutsche Rotwein noch gänzlich verpönt. Das war nicht denkbar. Und dann noch ein Cabernet Sauvignon aus Deutschland zu trinken. Und das Schöne für mich war, dass ich selber erleben durfte, wie ich mich selber modifiziert habe, mein Gedankengut über den deutschen Rotwein, über eben auch Rebsorten, die eigentlich nicht nach Deutschland vermeintlich gehören, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon, dass jemand, der es anfasst, der es versteht, eigen zu interpretieren und mit einer eigenen Identität darzustellen, es schafft eben dem eine Bühne zu geben und damals eben auch mitgeholfen hat, den Barrique-Ausbau in Deutschland mit salonfähig zu machen. Und da, jetzt schießen wir alle Kategorien durch, Thekenwissen. Wie schwer ist ein Barrique-Fass, lieber Lars?
Hat der Jemine. Barrique sind 220 Liter, ne, wenn ich es richtig...
225?
Gar nicht so schlecht. Keine Ahnung, liegt zwischen 600 und 1000 Euro, so vom Preis, wenn man es kauft, und was wird das denn
Frage? Also, du bezahlst ja nicht pro Kilo.
Also, ich wollte beiläufig noch ein bisschen wissen, was ich tatsächlich weiß, einflechten, ohne aber jetzt, ich sage jetzt mal 300 Kilo, leer, wohlgemerkt. Oder war das jetzt voll?
Ein leeres, ja. Also es
müsste man ja quasi noch mal ein paar...
Es resultiert ja aus dem, aus der Gegebenheit, dass ein Weingutsmitarbeiter, ein Kellermitarbeiter, das alleine handeln kann, das leere Fass. Daraus resultiert die Größe und das Gewicht dann letztlich auch. Also 300 Kilo wärest du richtig gewesen im Großen und Ganzen, wenn das Fass gefüllt wäre. Leer ist es um die 45 bis 50 Kilo.
Okay. Aber stimmt, jetzt wo du es so sagst.
Was nicht schlecht ist, also 50 Kilo oh, das alleine irgendwie ist heben.
Das, oder ich habe das auch schon das zweite Mal getragen, ein Leeresfass. Insofern, ja. Das ist meine eigene Dämlichkeit. Das habe ich verkackt. Gut. Nehme ich zur Kenntnis.
Ja, ich habe dich versucht zu retten, aber habe es nicht geschafft.
Nee, hast du überhaupt nicht geschafft. Im Gegenteil,
das ist mich aber eben dann ein richtiger Knochenjob, wenn du dann da irgendwo im Keller bist und diese Fässer, wenn du dann so einen Keller hast mit irgendwie 100, mit 200 Fässern, du musst die jetzt hin und her und das ist schon eine richtige Arbeit da. Also richtig.
Jetzt versuchst du Werben für die Weinbranche so ein bisschen
zu nichten. Nee, ich versuche jetzt gerade nein, überhaupt nicht. Ich versuche den Bogen zu kriegen und möchte sagen, aber man arbeitet für etwas Schönes. Und wenn man dann, und das ist ja der zweite Teil letztlich der Kellerarbeit, die Weine verkosten kann, diese entstehen lassen kann, diese Reifen sieht und das richtig das Gefühl für etwas, was dort entsteht, bekommt, dann ist das außergewöhnlich und großartig. Daher halte ich nach wie vor Fürsprache für diese Branche und für die Großartigkeit dabei.
Das war ein 1A-Plädoyer, das ich so gerne als Schlusswort stehen lassen würde, oder? Ja, Leute, trinkt gerne mehr Wein und engagiert euch im Sektor voller Freude und Energie. Die Weintrinker sind meist nette Menschen.
Ich kenne wenig Arschlöcher. Na gut,
Pfeifen gibt es überall, aber in der also außer uns beiden und unseren Zuhörern. Insofern sagen wir danke und tschüss und
bis bald einmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für deine Worte. Tschüss. Ciao.